NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der Woche aus dem Abendjournal heute mit Anja Martini. Und darum geht es diesmal. Lebenstraum erfüllt, einmal ein großes Orchester dirigieren. Premiere gerettet, Molières Komödie Der eingebildete Kranke am Ernst-Deutsch-Theater. Kriminalfall inszeniert, Der goldene Handschuh im Schauspielhaus. Und Glamour vorbei, Fatih Akins Filmkulissen in Hamburg. Es sieht immer so einfach aus. Da steht einer vor einem Orchester und wedelt so ein bisschen mit einem Taktstock herum und dann spielen die schönsten Sachen. Möglicherweise gibt es den einen oder anderen, der das wirklich so sieht. Dabei ist der Dirigent so viel mehr. Er ist Interpret, Taktgeber, Lautstärkenregler und im Notfall Rettungsanker für die Musiker. Das haben in dieser Woche Gäste in der Aula der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg selbst erfahren dürfen. Denn unter dem Motto »Dirigiert uns« ließen die Symphoniker Hamburg Laien ans Dirigentenpult. Danny Marquez Marsalo hat zugehört.
So klingt die Erfüllung eines Lebenstraums.
Als Kind, so als Jugendliche, wenn man zu einer Platte spielt, ne, das ist überhaupt kein Vergleich. Ich meine, hier hat man Musiker, hat man wirklich Leute vor sich, kann ich nicht beschreiben. Für mich ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen.
Marion Notz hat sich getraut. Zwar macht sie schon ihr gesamtes Leben Musik, aber ein Orchester hat sie noch nie dirigiert. Die Symphoniker Hamburg machen den Spaß mit. Ulrich Windfuhr ist professioneller Dirigent und hilft. Nur ein bisschen.
Sie sind in der Tat schon am Anfang immer langsamer geworden. Und die waren ganz lieb, aber Hauke und Schlagzeug hat schon so langsamer gespielt, sodass die Cello wusste dann nicht, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt umgehen? Na ja, dann gehe ich eben mit.
8 Laien wagen sich nacheinander ans Pult. Neben Bizet dirigieren sie Musik von Mozart, Tschaikowski und Mendelssohn Bartholdy. Die Musik hatte das Orchester vorher ausgewählt. Keiner muss Angst haben.
Von Toscanini gibt es diesen blöden Spruch, jeder Esel kann dirigieren. Das ist nicht so schwer, die Grundbewegung, die man machen muss, aber die dann in Verbindung mit der Musik zu bringen, das ist schon eine Kunst. Und dann die Musik so zu lesen, dass das, was man dann provoziert, auch die Musik ist, die da steht. Dass der Komponist sie sich vorgestellt hat, da wird es dann wirklich komplex.
Dem erst 19-jährigen Mats Nowak gelingt das sehr gut. Er versucht sich an der Ouvertüre von Mozarts Die Hochzeit des Figaro. Gespürt hat er?
Nervosität durchaus in dem Moment natürlich, weil wann steht man schon mal vor so einem Orchester? Aber auch Freude in dem Moment und Bestätigung eigentlich in dem, ich weiß nicht, ob sie das mitgekriegt hat, ich wurde ja gefragt, warum ich hier bin, weil ich Dirigent werden möchte und eigentlich so die Bestätigung, ja, das möchtest du wirklich, das ist das, was du machen willst als Beruf.
Auch für die Musiker ist so eine Situation ungewohnt. Herbert Rönneberg spielt Klarinette. Die Kommunikation mit einem Laien am Pult gar nicht so einfach.
Also man muss immer entscheiden, spiele ich jetzt gerade mit dem Dirigenten oder spiele ich mit dem Orchester? Und da die natürlich nicht so erfahren sind, helfen mir manchmal nach. Wir spielen zusammen und leiten den Dirigenten durch das Stück. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Da leitet uns der Dirigent.
Ja, Dankeschön. Es tut mir leid, ich muss mal unterbrechen, weil...
Bei dem einen oder anderen mangelt es verständlicherweise noch ein bisschen an Professionalität.
Ich habe einen Bonbon im Mund.
Aber auch mit Bonbon im Mund geht es dann ganz gut. Am Ende bekommen alle, die sich getraut haben, ihren verdienten Schlussapplaus.
Fast wäre diese Premiere geplatzt. Molières Komödie Der eingebildete Kranke am Ernst-Deutsch-Theater. Regie führte Volker Lechtenbrink. Er spielte auch die Hauptrolle. Aber plötzlich wurde er krank. Das Theater musste kurzerhand umdisponieren. Wolf-Dietrich Sprenger hat den Abend zu Ende inszeniert. Besonders viel zu tun hatte der noch nicht einmal 30-jährige Schauspieler Jonas Minte, der für Volker Lechtenbrink einsprang. In nur wenigen Tagen studierte er die Hauptrolle ein. Wie das funktioniert hat, das weiß Peter Helling.
Im Schlussapplaus schwebt ein Schild aus dem Bühnenboden herunter. Darauf steht, werd bald gesund, Volker. Der Beifall hebt da nochmal an. Gemeint ist natürlich Volker Lechtenbrink, der das Stück inszeniert hat und auch die Hauptrolle spielte. Doch jetzt kam alles anders.
Was sollten wir tun? Sie alle, mesdames et messieurs, nach Hause schicken?
Niemals! Liberté! Egalité! Fraternité!
Eingesprungen ist Jonas Minte. Er spielt Argan, den größten Hypochonder der Theatergeschichte. Der junge Schauspieler ist weiß geschminkt. Seine Augenringe sind groß wie Autoreifen. Seine Mundwinkel übellaunig nach unten gezogen. Eine verwahrloste alte Gestalt. Er überzeugt vom ersten Moment an.
Mit Kranken muss man immer vorsichtig und leiser sprechen.
Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Der war so toll hier.
Fantastisch. Er hat das fantastisch gemacht. Und wenn man sich vorstellt, in dieser kurzen Zeit.
Dieser war ja 28, aber dass der das in so kurzer Zeit gemacht hat, großartig.
Da sitzt er auf seinem riesigen, wackeligen Sessel und gibt ein paar deutliche Geräusche von sich. Terrorisiert seine Familie mit seiner Wehleidigkeit, denn dieses Ekelpaket hat alle Krankheiten der Erde, vorgeblich. Er hält damit eine ganze Brigade von Ärzten am Leben. Der wehleidige Kerl, ein Ungetüm. Die Bühne ist ein heller Salon. Optisch ist die Inszenierung mit ihren Barockkostümen eher klassisch. Ein Hauch mehr Aktualität hätte gut getan. Schließlich ist unsere Gegenwart voll von Wellness-Freaks und Detox-Aposteln. Das strenge Korsett war etwas zu eng.
Eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Viele im Publikum müssen sich erkannt haben. Aber man könnte es ja auch mal moderner aufziehen.
Das finde ich auch.
Trotzdem, das Räderwerk dieser Komödie läuft wie geschmiert. Die Ehefrau, die nur an das Erbe des vermeintlich kranken Gatten ran will. Die Tochter, die sich weigert, eine Ehe mit einem ungeliebten Mann einzugehen, den sich der Vater unbedingt zum Schwiegersohn wünscht. Natürlich ist er Arzt.
Du heiratest!
Hervorragend. Es war richtig gut. Zum Ende war es richtig Molière, aber ein wirklicher Molière. Einfach Klamauk, richtig gut durchgezogen. Ganz wunderbar.
Klamotte, aber lustig.
Sie sehen, wir haben Tränen in den Augen vor lauter Lachen, auch vor ein bisschen vor Rührung. Ne?
Auch die Nebenfiguren überzeugen. Besonders stark ist Jessica Kosmala als forsches Dienstmädchen. Diese Komödie wird nie seicht. Sie ist urböse. Haarscharf schrammt sie an der Tragödie vorbei. Einmal sitzt Argan ganz allein auf seiner Bühne, wird von Panik gepackt. Er ist völlig isoliert. Krankheit, auch Eingebildete, macht einsam. Das ist berührend, vor allem, weil das Ensemble, allen voran Jonas Minte, zeigt, was Theater kann, spielwütig sein und füreinander einstehen, wenn einer von ihnen, hier ist es Volker Lechtenbrink, ins echte Krankenbett gezwungen ist.
Molières Der eingebildete Kranke am Ernst-Deutsch-Theater. Das Stück ist noch bis zum 7. Januar im Programm. Einer der spektakulärsten Kriminalfälle unserer Stadt ist jetzt auf der Theaterbühne zu sehen. Die Geschichte des Frauenmörders Fritz Honker. Im Deutschen Schauspielhaus hat das Künstlertrio Studio Braun nämlich den Erfolgsroman Der goldene Handschuh von Heinz Strunk inszeniert. Strunk stand mit seinen Studio Braun-Kollegen auch auf der Bühne. Daniel Kaiser war für uns bei der Uraufführung dabei.
Hamburg in den 70ern. Im goldenen Handschuh sitzt der Krieg den Menschen noch in den Knochen. Sie betäuben ihr Elend mit Alkohol.
Hier können wir trinken und vergessen und auf keinen Fall was essen.
An mein Tresen, da sollen die Leute feiern und fröhlich sein.
Abgerissene Gestalten tanzen und torkeln im Walzertakt über die Bühne. Auf den Leinwänden dahinter flackern gleichzeitig alte Filme von der Reeperbahn mit echten Betrunkenen, die genau so tanzen.
Diese historischen Aufnahmen, das ist großartig. Auch, dass man den Krieg da so visualisiert hat, dass diese Traumageschichte, die im Buch ja eine große Rolle spielt, dass die mit so wenig Mitteln so schnell klar geworden ist, das war großartig.
Das ganze Bühnenbild war fantastisch. Die Schauspieler, die Darbietung, das war ein ganz großes Kino gewesen.
Im goldenen Handschuh sechselt sich Charlie Hübner als Frauenmörder Fritz Honker durch den Abend.
Ohne Alkohol ist jede Freude künstlich.
Er lädt alte, obdachlose, hilflose Frauen zu einem Farko ein, zu einem Fanta Korn und nimmt sie dann mit in seine verdreckte Dachkammer.
Was riecht hier eigentlich so komisch?
Es sind die Leichen seiner anderen Opfer. Sex, Gewalt, Alkohol. Der Abend geht richtig zur Sache. Die drei von Studio Braun, Heinz Strunk, Jacques Palminger und Rocco Schamoni kommen als Schauspieler leider überhaupt nicht an die Profis wie Charlie Hübner und Lina Beckmann heran. Da werden dann Texte auch mal eher aufgesagt.
Was redest du denn da? Dein Kopf ist ja wie ein See ohne Zufluss, wie ein totes Meer.
Fiete ist teilweise verwirrt.
Der Abend ist nicht so stark und ernsthaft wie das Buch. Da ist zu viel Ironie, Karikatur und Revue. Dafür gibt es aber ständig etwas zu sehen. Am Ende etwa dreht sich die Bühne wie ein Karussell des Elends immer schneller. Auf jedem Meter ein anderes Horrorbild.
Ja, es ist schon extrem abstoßend, so, aber es ist am Ende dann doch wieder gut umgesetzt. Also
das Buch musste ich auch wegpacken zwischendurch und das war jetzt natürlich leichter zu ertragen.
Und den Funken Wahnsinn von Studio Braun hat man durchweg gesehen.
Sehr bunt das Ganze, sehr schrill und Baujahr 57 mit Bezug zu der Geschichte, bin geborener St. Paulianer, war unheimlich lebendig und hat die ganze Zeit über gefesselt. Es war unheimlich viel Tempo drin gewesen in dem Ganzen und schauspielerisch eine ganz große Nummer. Ich war lange nicht mehr im Theater und das war wieder ein Highlight und ich glaube, das werde ich jetzt mal öfters wiederholen.
Das neue Stück im Schauspielhaus Der goldene Handschuh von Studio Braun. Fatih Akins neuer Film Aus dem Nichts spielt mal wieder in Hamburg. In dieser Woche hat er sich gemeinsam mit der Schauspielerin Diane Krüger in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Für uns ein Anlass, auf Spurensuche zu gehen und zu schauen, was aus den alten Drehorten Fatih Akins in Hamburg geworden ist. 8 Jahre ist es her, dass er mit Soul Kitchen der Stadt einen Kultfilm beschert hat. In seinen Filmen hat er schon immer einen Hamburg abseits vom Hafen gezeigt. Ein Hamburg in den Clubs und Spelunken. Danny Marquez Marsalo hat sich umgeschaut.
In der Soul Kitchen soll das Leben spielen.
Leg das auf, Mann, nimm das auf! Die Frauen müssen tanzen!
Was, die Frauen müssen tanzen, Mann? Ich kenne deine Scheißplatten nicht! Und was sind das alles hier für Knöpfe? Was ist da los?
2009 legen noch die Schauspieler Moritz Bleibtreu und Adam Buzdokus in Fatih Akins Film Soul Kitchen auf. Es entsteht ein Hype. Aus der Filmkulisse wird eine echte Veranstaltungshalle.
Wir haben quasi den Film weitergespielt. Mit Partys, mit Konzerten, mit Kochabenden.
Wir, das sind Matthias Lintel und der Verein Stadtkultur Hafen, der die Soul Kitchen bis Sommer 2013 betreibt. Dann macht das Bezirksamt Mitte die Kultstätte an der Industriestraße in Wilhelmsburg aber dicht. Einsturzgefahr. Seitdem verwahrlost die über 100 Jahre alte Halle. Scheiben sind eingeschlagen, die Wände beschmiert und die grünen Flächen zugewuchert.
Also fast jede Woche werde ich halt in Wilhelmsburg angesprochen. Ne? Und wie geht's weiter? Wann macht ihr wieder auf? Also es ist halt immer noch der Wunsch, dass halt wieder so ein Ort entsteht. Es kommen noch mehr Menschen nach Wilhelmsburg, was ich gut finde. Man braucht neue Räume, andere Räume und andere Angebote.
Eigentümer der Soul Kitchen Halle ist die Stadt. Konkret plant sie mit der Halle derzeit nichts. Die Überlegungen, wie es weitergeht, seien noch nicht abgeschlossen, heißt es. Ihr droht das gleiche Schicksal wie anderen Akin-Drehorten, der Abriss. So wie beim Frappant, das im alten Karstadtgebäude in Altona war. Oder das Mandarin-Casino auf der Reeperbahn, wo heute die tanzenden Türme stehen. In Hamburg werde zu wenig Bausubstanz erhalten, sagt der Filmregisseur selbst.
Und warum können wir nicht eine Stadt sein wie Paris? Warum können wir nicht eine Stadt sein wie Rom? Ja, warum können wir nicht so eine Stadt sein, die in der Lage ist, so ihr Altes so zu präventieren und zu schützen und es schön zu gestalten? So, ne? Warum können wir nicht eine Stadt sein wie Kopenhagen?
Für Soul Kitchen drehte er 2009 auch in der Astra-Stube unter der Sternbrücke. Noch steht der Miniclub. Noch.
Wir sind noch 2 Jahre hier in diesem Gebäude. Dann wird die Bahn die Sternbrücke abreißen. Was dann ist, sein wird, ist noch ungewiss auf jeden Fall.
Daniel Höthmann und seinem Verein Astra-Stube ist es zu verdanken, dass der Club überhaupt noch existiert. Das Gebäude gehört der Deutschen Bahn. Seit 2016 betreibt der Verein die Astra-Stube. Spätestens 2020 dürfte hier aber Schluss sein. Genauso wie in den benachbarten Clubs Fundbüro und Wagenbau.
Ja, das ist halt scheiße. Ganz einfach. Die Stadt tut einfach zu wenig. Die Bahn ist natürlich halt auch nur der Vermieter dieser ganzen Location und dieser ganzen Clubs. Aber die Stadt muss was tun. Der Kultursenator, wer auch immer, die müssen uns halt Plätze geben.
Die größte Hoffnung? Ausgerechnet die Deutsche Bahn. Die besitzt nämlich einige Immobilien in Hamburg, bei denen es denkbar wäre, ein Kulturzentrum zu eröffnen, in dem Astra-Stube, Fundbüro und Wagenbau zusammen existieren. Beim Erhalt helfen können die Filme von Fatih Akin nicht. Und so zeigen sie ein Hamburg, das in einigen Jahren schon lange Vergangenheit sein wird.
Und das war unsere Kulturwoche kompakt, diesmal mit Anja Martini. Bis bald.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.